Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bringe euch heute keine Grüße aus Osnabrück mit, denn ich komme aus der Schweiz. Und wir haben dort auch ganz liebe Leute kennengelernt. Ich weiß, einige von uns hier heute unter uns, die haben einen wichtigen Dienst auf sich genommen gestern. Und zwar den Dienst des Feierns. Ja, es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn jemand heiratet. Das ist wirklich etwas Tolles, wenn Gott zwei Menschen zusammenführt. Und das soll gefeiert werden, gern auch schon im Vorfeld. Und falls der eine Dienst mit dem anderen in Konflikt gerät, dass ihr heute nur doch hier müde werdet, steht einfach auf und stellt euch hinten rein. Das hat mir auch immer geholfen, wach zu bleiben. Lars guckt irritiert. Die ich meine, wissen Bescheid. Ich wundere mich da nicht, wenn ihr aufsteht. Ja, es ist einfach okay. Gut. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und schlagt bitte eure Bibeln mit mir auf im Johannesevangelium Kapitel 7. Im Johannesevangelium Kapitel 7 und 8, da geht es um das Laubhüttenfest und Jesus ist auf diesem Laubhüttenfest und dort finden viele Gespräche, viele Auseinandersetzungen statt. Und dann lesen wir Kapitel 7, Vers 37. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es ist jetzt ein bisschen schwer, mein Bild, aber ich hoffe, ihr könnt mit mir mitkommen. Versetzt euch einfach mal an einen heißen Tag im Sommer, so richtig schön glühend heiß. Ihr seid in einer Stadt, müsst euch eine schöne Stadt angucken. Die Stadt ist schön, aber es ist so richtig quälende Hitze. Und dann seht ihr, dort wird es irgendwie grün, ihr geht und kommt in den schönen Park dieser Stadt. Das sind große Bäume. Da kommt ihr rein, sofort ist ein anderes Klima, ne? Das kennt ihr doch, oder? Man kommt so unter den Schatten, man kann durchatmen, jetzt geht er ein bisschen in den Park rein und da ist dann so ein richtiger Brunnen. Und das ist dann so wie in der Schweiz, wo ich gerade herkomme, da stehen überall Brunnen rum und überall fließt frisches, gutes Trinkwasser raus, ja, irgendwelche Quellen. Und ihr geht zu diesem Brunnen und ihr trinkt daraus frisches, kühles Wasser, die Hitze, das ist so richtig labend, ja, seid ihr dort an diesem Brunnen jetzt? Und was euch Jesus hier mit diesen Worten sagen will, ist, ihr sollt dieser erquickende, belebende Park sein, der diese Quellen hat. Das ist die Botschaft. Zum Laubhüttenfest, da hatte man sich ja vor allen Dingen daran erinnert, dass das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Und wie war das da? Wie hat Gott sie versorgt? Unter anderem eben mit Wasser, mitten in der Wüste. Zum Beispiel Wasser aus dem Felsen. Gott hat sie versorgt. Und um sich dann daran im Besonderen zu erinnern, wurde hier zum Höhepunkt, zum letzten Tag dieses Festes, ein Wasserritual vollzogen. Man hat also Wasser im Tempel, da im Vorhof irgendwo, ausgeschüttet. So, Gott gibt das Wasser des Lebens, ja. Und wahrscheinlich irgendwie bei diesem Ritual oder im Zusammenhang damit stellt sich Jesus dorthin und ruft laut: Wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und trinkt bei mir. Was Jesus damit sagt ist, ihr erinnert euch gerade an die Wüstenwanderung und an diesen Felsen, aus dem das Wasser floss. Ich bin dieser Fels. Das war natürlich unerhört. Und hier geht es natürlich nicht um den Durst nach Wasser, sondern um den Durst nach Leben. Um den Durst nach einem erfüllten Leben, nach Glück. Um den Durst nach anhaltendem Glück. Mein erster Punkt lautet darum: Durst nach Leben. Und um euch nochmal zu vergegenwärtigen, welchen Durst ich jetzt genau meine, Ihr kennt das doch, ihr habt öfters im Leben hoffentlich schöne Momente. Zum Beispiel sowas wie eine Freizeit, wo es so richtig schön ist. Und dann ist diese Gemeinschaft und all das Schöne irgendwann vorbei. Und man kommt nach Hause und alles, das Leben kommt wieder zurück. Alle Aufgaben, die liegen geblieben sind, schlagen auf einen ein. Und es kommt dann so ein bisschen so eine Ernüchterung hoch in einem. So, boah, jetzt geht es halt wieder weiter. Ja? So, wo war das gerade noch, diese schöne Zeit? So, das Gefühl. Davon redet Jesus hier. Das ist der Durst. Dieses ernüchternde Gefühl, was wir immer wieder haben nach einem Hoch. Was nie, so hoch das Hoch auch ist, was wir erleben können, das ernüchternde Gefühl kommt zurück. Und das ist der Durst. Und weil das Gefühl der Ernüchterung nach diesem Hoch, was man vielleicht erlebt hat, manchmal ist man vielleicht in der Schweiz und hat ein paar schöne Tage und was ist dann, ja, hier, da waren wir auf 1800 Meter, 2000 Meter, das war wirklich hoch, das ernüchternde Gefühl kann dann manchmal umso härter sein, umso stärker sein, dann sagt man sich vielleicht, ich will gar kein Hoch mehr haben, ich will gar keine schöne Zeit mehr haben, weil danach wird es umso heftig, umso schwieriger. Die Enttäuschung haut mich dann immer um, wenn ich wieder ins normale Leben zurückkomme. Damals gab es zwei Richtungen des Denkens, der Philosophie. Das eine waren, die einen waren die Stoiker und die anderen die Epikurer. Die Stoiker haben sich gesagt, versuch dich einfach mit deinem Schicksal, mit deinem Los abzufinden. Ja? Versuch einfach gelassen zu sein. Such nicht nach irgendwelchen Höhen und Tiefen. Versuch einfach, ja, dein langweiliges Leben zu leben und damit zurechtzukommen. Und die Epikurer haben gesagt, nee, versuch den Carpe Diem, ja, nutze den Tag, versuche Glück zu finden, aber achte dabei, denk nicht an morgen. Versuch einfach heute glücklich zu sein, nicht an morgen denken. Und was heute viele machen ist, dass sie sich einfach Dauer beschallen. Ja, das ist dieses Hochs und Tiefs, das ist so heftig. Ich versuche mich einfach dauerhaft auf einen Pegel zu halten, der Ablenkung, der Dauerbeschallung durch Medien, Essen, Trinken, Sport, also man gebraucht die üblichen Götzen, die wir zur Verfügung haben. Aber egal, welchen Weg man geht, um mit seinem tiefsten inneren Durst nach Leben zurechtzukommen, eins haben alle Wege gemeinsam, der Durst bleibt. Und darum enden viele Wege in der Abhängigkeit. Ja, man versucht immer mehr, seinen Durst zu stillen mit irgendeinem Götzen und landet am Ende in der Abhängigkeit dieses Götzen. Aber wer spürt diesen Durst am stärksten? Ja, es ist ja nicht so, dass die Leute alle so rumrennen und immer sagen, boah, ich habe da dieses innere Verlangen, keiner stillt das. Man kommt ja so zurecht. Aber wer spürt den wirklich am stärksten? Ich glaube, es sind die Menschen, die verletzt sind. Verwundete Seelen. Menschen, die seelische Verletzungen davongetragen haben. Und überlegt mal, die Leute in eurem Umfeld, vielleicht auch du selbst, gibt es da einen in deinem Umfeld, nur einen, den es durchweg gut geht? Ich war mal in Gladbeck bei so einer Missionsaktion, Straßenaktion dabei. Wir haben versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über Gott. Irgendwelche wildfremden Leute auf der Straße angesprochen, haben eine junge Frau oder ja, eine mittelalte Frau in der Bushaltestelle angesprochen, gefragt und bekam einfach dahin, ja, über Gott und den Glauben und wie geht es denn ihnen? Und die fing auf einmal an, uns ihr Leben auszuschütten, ihre ganze Not. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn man wirklich mal fragt und wenn dann wirklich Offenheit da ist, da ist so viel Not da. Vielleicht nehmen viele Menschen ihren seelischen Schaden, ihren Schmerz gar nicht wahr. Das ist ja in etwa so, wenn du den ganzen Tag nicht wirklich Durst verspürst und trinkst deshalb nichts. Das geht vor allem den Frauen so, habe ich festgestellt. Man trinkt, die trinken da nichts. Und am Abend hat man Kopfschmerzen und man fragt sich, warum? Was ist los mit mir? Und dann fällt es einem ein, ich habe den ganzen Tag kaum was getrunken. Man nimmt es gar nicht wahr, den Durst. Aber es gibt so viele verwundete Seelen, weil es so viele kaputte Familien gibt. Wer eine Scheidung erlebt hat oder Eltern, die sich scheiden lassen haben oder Gewalt oder schon alleine das ganze Ding mit der Ganztagsbetreuung, ja, dass Kinder von früh an aus dem Haus sind. Was lässt das für Schaden zurück? Verwundete Seelen, weil Menschen dafür geschaffen wurden, zu lieben und Liebe zu erfahren. Und wenn dann keine Liebe da ist oder zu wenig oder nicht sicher, ja, viele Menschen leben in Beziehungen, wo sie sagen, ja, ich liebe ihn, er liebt mich, wir sind in einer Beziehung, aber es ist nicht so wirklich sicher. sie könnte jeden Moment zerbrechen. Ja, was ist dann, wenn er mich verlässt, wenn sie mich verlässt? Verwundete Seelen, weil Menschen von früh an im doppelten Sinne, von früh an im Leben und von früh an des Tages vollgestopft werden durch die Medien mit Unzucht, Gewalt, Hass, Häme und all solche Sachen und von innen vergiftet werden. Verwundete Seelen, weil sich Menschen in Drogen flüchten oder sonstige Abhängigkeiten, auch Internetabhängigkeit. Verwundete Seelen, weil man so oft enttäuscht wurde. Immer wieder hatte man gehofft, jetzt wird's gut oder jetzt wird's besser oder da kann ich eine Freude haben und dann kommt wieder eine Enttäuschung. Wer das ein paar Mal durchgemacht hat, der hat keine Hoffnung mehr im Leben, der hat eigentlich nur noch Angst. Und eben auch verwundete Seelen aufgrund der eigenen Schuld, die man auf sich geladen hat, die einen bedrückt und die man nicht losbekommt. Und immer wenn man wieder daran erinnert wird, wird diese Wunde wieder aufgerissen. Menschen leben vor sich hin, nehmen das mehr oder weniger wahr. Einige gehen vielleicht zum Psychiater, andere die gehen zum Seelsorger, andere nehmen wieder Tabletten. Was sie alle gemeinsam haben, ist der Durst nach Leben. Dieser tiefe Durst der Seele. Manchen kommt dieser Durst vor wie ein Loch, was nie gestillt werden kann. Egal, was sie machen, es wird nie, man ist nie voll, man ist nie satt. Das ist der Durst nach Heilung, der Durst nach Ruhe, der Durst nach Vergebung. Und wir können das zusammenfassen mit einem Wort. Das ist der Durst nach Gott. Wenn du dich fragst, wonach du wirklich dürstest, deine Seele, was sie wirklich braucht, Gott selbst. Und dieser Durst ist nicht nur ein Zeichen für unseren Mangel, sondern auch für unseren göttlichen Ursprung. Gott hat uns ja so geschaffen. Wir haben diesen Durst in uns, weil Gott uns so gemacht hat. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, sagt der Prediger. Und direkt danach sagt er, aber der Mensch hat nicht die Fähigkeit, die Möglichkeit, zu Gott durchzudringen. Er hat den Durst, dabei kann ich zu Gott kommen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich komme von Gott. Stillt euren Durst bei mir. Lebensspendende Wasser von Christus. Das ist unser zweiter Punkt. Lebensspendende Wasser von Christus. Und Wasser ist ja überhaupt so ein schönes Bild. Was verwendet wird, vor allem im Alten Testament, wenn Gott sich naht, wenn Gott segnet, wenn Gott Leben schenkt. Wenn im Alten Testament, vor allen Dingen im Propheten Jesaja übrigens, davon die Rede, vom Evangelium letztlich die Rede ist, dann steht dort oft, Gott wird Wasser auf dürres Erdreich gießen. Wasser auf dürres Erdreich. Na, wir haben jetzt ein paar trockene Sommer gehabt, wir wissen, wie herrlich das ist, wenn es dann regnet. Ich war mal auf den Kapverdischen Inseln, und das sind so Vulkaninseln, da gehen die meisten Wolken drüber weg. Und 2, 3, 4 Mal im Jahr regnet es. Und dieses dürre Erdreich, das wartet so richtig drauf. Wenn es dann einmal regnet, auf einmal ist die ganze Vulkaninsel, die aussah wie eine Wüste, grün. Wasser auf dürres Erdreich, da kommt Leben. Und wie kommt das Leben jetzt genau? Gott sagt, durch mich selbst. Denn ich bin ja das Leben. Gott ist das Leben. Indem er sich selbst gibt durch seinen Geist. Der Geist Gottes, eine Person des Dreieinen Gottes. Und Jesus sagt hier in dem Bibeltext, wie die Schrift sagt. Ja, also wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift gesagt hat, ja, das macht ja Jesus öfters, er verweist auf die Schrift, aber jetzt sagt er keine Bibelstelle. Wo steht das? Aber die Antwort lautet, es steht überall. Überall finden wir diesen Hinweis darauf. Und wir können das ja, in zwei Teile teilen. Das eine, was die Schrift sagt, ist, Gott muss durch seinen Geist erstmal den Menschen geistlich wiederbeleben. Und der zweite Schritt ist, dann kann der Mensch in einer dauerhaften Beziehung mit Gott leben, im Geist leben, im Glauben leben und so sozusagen von Gott geistlich ernährt werden. Diese beiden Schritte, diese beiden Seiten sind wichtig. Davon spricht die Schrift. Also durch Sünde ist der Mensch geistlich tot. Gott ist die Quelle des Lebens. Adam und Eva haben sich von dieser Quelle abgewandt, damit auch all ihre Nachkommen. Und jetzt heißt das, der Heilige Geist muss uns zunächst wiederbeleben. Aber damit wir Gott oder damit wir dieses Wasser von Gott überhaupt aufnehmen können, muss uns der Geist dazu aufnahmefähig machen. Stellt euch das so vor wie so einen richtig staubtrockenen Beet im Garten. Also alle, die ein bisschen mit Gärtnerei, mit Garten zu tun haben, wissen, wie das ist. So richtig staubtrocken. Wenn du da jetzt mit der Gießkanne so richtig Gib ihm machst oder einmal Wasser drauf gießt oder so oder mit einem Wasserschlauch drauf hältst, was passiert da? Das Wasser perlt einfach ab. Der Boden kann das Wasser gar nicht aufnehmen. So ist das. Ja, so ist der Mensch. Der ist so trocken, der ist so tot, der kann das Wasser nicht aufnehmen. Das heißt, du musst diesen Boden erst aufnahmefähig machen. Wie macht man jetzt einen staubtrockenen Boden aufnahmefähig für Wasser? Mit Wasser. Ja, man muss ihn benetzen. Und das macht Gott. Wie macht Gott uns aufnahmefähig für sein Wort? Mit seinem Wort. Aber der Mensch will eben sein Wort nicht hören, nicht lesen. Stellt euch vor, du trinkst dein ganzes Leben lang, bist du gewohnt, nur Cola, Fanta, Sprite zu trinken. Da kann ich dir noch so einen guten Wein vor dich hinstellen. Der schmeckt dir nicht, du willst den auch nicht. Ja, der Mensch hat diesen Durst in sich. Er kann ihn nur bei Gott stillen. Aber er hat überhaupt keine Sehnsucht, kein Verlangen nach Gott. Er kennt Gott überhaupt nicht. Von der herrlichen Schöpfung her müsste er ihn kennen. Aber die Sünde in ihm führt dazu, dass er seinen Durst stillt mit den Gaben Gottes. Er betreibt Götzendienst. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Durch uns Christen sollen die Menschen das lebensspendende Wasser von Jesus schmecken lernen. Sie sollen einen Geschmack dafür entwickeln, damit sie danach Durst bekommen. Damit wir aber geben können, damit wir zu solchen Segenskanälen werden können, müssen wir vorher selber empfangen. Wenn von dir ein Strom oder sogar Ströme ausgehen sollen, dann musst du selbst immer ausreichend gefüllt sein. Stellt euch einen Schwamm vor, der voller Wasser ist. Gott hat dich mit deinem Geist berührt, du bist voller Glauben, voller Wasser, aber du füllst ihn nicht wieder nach. Dann gehst du hin und du drückst langsam diesen Schwamm aus und irgendwann ist er ausgedrückt, da kommt nichts nach, ja, da ist er Dürre. Was ich damit sagen will, ist, nichts ist schlimmer als aufgesetzte Frömmigkeit. Wir hatten ja diese Lesung aus Jesaja 58, wo Gott sagt, ihr veranstaltet hier so ein Showfasten, ja? Da wird nicht wirklich Wert drauf gelegt, dass ihr in der Beziehung zu mir wächst, sondern dass ihr möglichst zerknirscht schaut. Oh, ich bin so wirklich ganz betrübt, ich bin im Fasten. So diese Heuchelei, die wir haben, wenn wir eben nicht wirklich uns von Gott füllen lassen, ja, wenn da nicht wahrhaftig, ein lebendiger Glaube da ist, diese aufgesetzte Frömmigkeit, das erkennen die Menschen 10 Meter gegen den Wind. Da brauchen sie nicht den Heiligen Geist dazu, um aufgesetzte Frömmigkeit zu erkennen. Das erkennen die, Heuchelei erkennen die Menschen. Also wir brauchen wirklich geistliches Leben in uns, wahrhaftige Liebe zu Gott, Gottvertrauen, Freude, dieser ansteckende Glaube. Übrigens, wisst ihr, was eine der wichtigsten biblischen Methoden ist, dein Umwelt zu erreichen? Du musst dein Umfeld zu dir nach Hause holen. Bevor die Ströme lebendigen Wassers, die vor dir ausgehen, wir schauen uns die gleich an, in deinem Vorgarten versickern, hol dein Umfeld zu dir nach Hause, sei gastfreundlich. Geht mal durch die Bibel durch. Ihr werdet dieses Thema Gastfreundschaft von Anfang bis Ende finden. Und immer an entscheidenden Stellen. Das ist eine der wichtigsten Methoden, wie wir Leute an dem Wasser, was Gott uns gibt, an diesem Lebenswasser teilhaben lassen. Indem wir sie an unserem Leben teilhaben lassen. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen selber trinken. Ja, wenn du dieser bewässerte Garten, diese erquickende, belebende Quelle, dieser belebende Park sein willst, dann musst du selber dauerhaften Zugang zur Quelle haben. Wenn du ohne zu empfangen geben willst, dann wirst du bald ausgelaugt sein, wie dieser Schwamm, der einfach irgendwann ausgedrückt ist. Die Bibel hat dafür Bilder. Sei wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Du stehst direkt am Wasserbach. Du kannst immer wieder nachtrinken, ja? Dich immer wieder füllen lassen von Gott. Und wenn du so lebst, wenn du dich selber immer wieder füllen lässt von Gott, dann wirst du nicht nur für andere belebend sein, sondern Jesaja 58, wenn ihr euch an die Lesung erinnert, dann wirst du sogar, im letzten Vers steht, dass andere aufrichten können, aufbauen können. Verletzungen, Wunden schließen können, ja, die zerstörte Stadtmauer wieder aufrichten können, Menschen wirklich wieder aufrichten können. Also, damit wir anderen geben können, damit wir diese Quellen haben können in uns, müssen wir trinken. Und ich gebe euch jetzt drei Punkte, wie ihr trinken könnt. Das ist ganz wichtig. Drei Punkte, ja, wie ihr immer wieder selber trinken könnt. Der erste Punkt lautet: Bete mit der Bibel, also mit Gottes Wort, und lies die Bibel mit Gebet. Das gehört immer zusammen. Es geht also darum, voll Geistes zu sein. Wir haben also gehört, der erste Schritt ist die Wiedergeburt, dass überhaupt der Heilige Geist in uns kommt. Und weil der Heilige Geist in uns ist, gibt er uns Anteil an seiner Liebe zum Vater. Der Heilige Geist selbst liebt den Vater und er liebt den Sohn. Und indem er in uns ist, gibt er uns Anteil an seiner Liebe zum Vater und zum Sohn. Und gleichzeitig an der Liebe des Vaters zum Sohn und zum Geist. Und des Sohnes zum Vater und zum Geist. Der Heilige Geist nimmt uns in die Liebe der Dreieinigkeit hinein. Aber er macht das dann vorrangig durch das Wort Gottes. Geisterfüllt zu sein, das ist nicht so eine Art, so ein Denken vielleicht wie Zaubertrank, ja, so aus dem Asterix-Comic. Wenn ich einen Schluck habe, dann bin ich richtig stark und kräftig. Irgendwann lässt es nach und dann brauche ich so einen geistlichen Schub oder so. Jesus sagt ja, ich gebe euch meinen Geist und dieser Geist wird in euch bleiben. Der ist also dauerhaft in euch. Ihr müsstet dauerhaft spüren, oh, ich bin voll Geistes. Aber es ist ja nicht so, oder? Wie funktioniert das? Nun, durch das Wort Gottes. Der Geist in uns öffnet die Augen unseres Herzens für die Herrlichkeit Jesu im Wort Gottes. Das ist das Prinzip. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit von Jesus steckt ja hier im Wort drin. Wir werden ihn hier finden. Aber nur, wenn du den Geist hast, wirst du auch wirklich ihn erkennen können. Und wenn du ihn erkennst, dann wirst du trinken, wirst erfüllt werden. Wir entdecken die Herrlichkeit Gottes im Wort Gottes durch den Geist Gottes. Tozer hat gesagt, verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr die Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Wenn du diese Beziehung zu Gott pflegst, durch Bibellesen mit Gebet und Beten mit der Bibel, dann wirst du genug gefüllt sein, um weitergeben zu können. Das ist das Erste. Der zweite Punkt, wie wir trinken, ist, dass wir Sünde ans Licht bringen. Denn der Heilige Geist bewirkt ja immer wieder an uns, dass er Sünde aufdeckt. Und an dir liegt es jetzt, dass du diese Sünde nicht wieder zudeckst. Das versuchen wir natürlich. Sondern dass du die Sünde wirklich bekennst. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch joggen geht. Ich versuche das dann und wann. Wenn ich joggen gehe, dann ziehe ich mir leichte Kleidung an. Ich komme nicht auf die Idee, mir meine alten Bundeswehrstiefel anzuziehen und noch einen großen Rucksack draufzusetzen, um dann joggen zu gehen. Manche machen das vielleicht, weil sie so besonders stark sind, aber normalerweise versuchst du, wenn du Sport machst, leicht zu sein. Für den Wettkampf musst du Last ablegen. Genauso schreibt es der Hebräerbriefschreiber. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ihr kämpft einen Kampf, ihr lauft diesen Langstreckenlauf des Glaubens. Legt die Last ab, damit ihr ihn laufen könnt. Und das heißt, bekennt eure Sünde, wenn der Heilige Geist sie euch zeigt. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber weiter in Kapitel 12, dann werdet ihr wirksame Zeugen sein. Dann wird von euch sozusagen der Strom des Lebens ausgehen können. Und die dritte Art und Weise, wie wir trinken, ist Gottesdienst feiern. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind so die drei Hauptwege. Gottesdienst feiern, das, was wir jetzt hier gerade machen. Hier sitzt ihr, um euch zu sättigen, um dieses Wasser des Lebens aufzunehmen. Hier trinken wir. Warum ist Gottesdienst so wichtig? Gottesdienst ist kein nice to have. Da kann man auch noch hingehen. Ja, das ist gar nicht so schlecht, aber muss auch nicht unbedingt. Nein, wir brauchen wirklich hier den Gottesdienst. Denn der Heilige Geist bewirkt gerade, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst und gemeinsam auf das Wort Gottes hören, eine besondere tiefe Gemeinschaft. Also nichts anderes wird uns dauerhaft und regelmäßig so beleben, geistlich beleben, wie mit Gottes Volk Gott anzubeten, auf sein Wort zu hören und gemeinsam auf ihn zu antworten. Ihr habt das alle festgestellt. Wenn ihr zu Hause sitzt und euch eine Predigt vom Computer anhört, ist es längst nicht das, wenn ihr hier sitzt. Es ist zwar schön, dass wir immer Predigten hören können, aber hier in Gemeinschaft jetzt auf die anderen zu gucken und miteinander dann zu antworten, das ist der Moment in der Woche, wo Gott euch wirklich füllt. Der Vater gibt uns seine Liebe durch den Geist. Wenn wir im Geist leben, also wenn wir diese Dinge gebrauchen, Bibel lesen, mit Beten und Beten mit Bibel lesen, Sünde ans Licht bringen und Gottesdienst, gemeinschaftlich Gott anbeten. Wenn wir leben im Geist, dann werden wir die Liebe, die Gott uns durch den Geist gibt, automatisch weitergeben. Ja, wenn das Herz davon gefüllt ist, dann fließt es davon über. Und wenn wir die Liebe Gottes weitergeben, können andere Menschen Gott erkennen. Das ist der Zusammenhang. Und ja, es bleibt dabei, andere Menschen können immer nur Gott erkennen durch den Geist Gottes. Das können wir nicht einfach so machen, das muss Gottes Geist machen. Aber wir sollen Zeugen des Wirkens des Geistes sein. Und wenn wir Zeugen des Wirkens des Geistes sind, dann gehen Ströme lebendigen Wassers von uns aus. Das ist der dritte Punkt, was wir uns jetzt am Ende anschauen wollen. Lebensspendende Wasser durch Christen. Also wir haben dieses lebensspendende Wasser durch Christus und jetzt geht es darum, lebensspendende Wasser durch Christen. Ich war ja jetzt, wie gesagt, in der Schweiz und das ist so herrlich. Du gehst dort auf den Berg hoch und du brauchst dir eigentlich nur eine ganz kleine Wasserflasche mitnehmen, weil überall sind Brunnen und Quellen und du kannst überall deine Flasche wieder füllen. Du kannst direkt vom Brunnen trinken. Und versteht ihr, so soll das sein. Stellt euch vor, ihr seid so ein Berg, der Segen kommt von oben, Gott lässt es auf euch regnen und aus euch sollen dann viele Quellen hervorspringen. Quellen, wo Menschen hinkommen können und davon trinken können. Und ich habe jetzt 9 Ströme lebendigen Wassers, die von euch ausgehen sollen. Es gibt sicherlich mehr, aber ich habe jetzt 9, die ich so direkt aus dem Wort Gottes gefunden habe. Das erste ist unsere Rettung selbst. Dass wir gerettet sind, ist wie ein Strom des Lebens. Im Jesaja Kapitel 41, da spricht Gott wieder davon, dass er Ströme hervorbrechen lässt auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Das ist ein Bild dafür, dass er das Volk geistlich erwecken wird. Und was ist dann die Reaktion? Damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israel es geschaffen hat. Verstehst du, allein, dass du gerettet bist, ist schon ein Zeugnis, ist schon ein Lebensquell. Gott bezeugt, aus diesem sündigen, verlorenen Menschen habe ich ein Kind Gottes gemacht. Der zweite Strom, der von uns ausgehen soll, das ist unsere Einstellung zu Gott und seiner Führung in unserem Leben. Also, dass wir grundsätzlich ein Leben führen in Gottesfurcht, Vertrauen, in Hoffnung. 5. Mose 32, Vers 31, da steht, denn ihr Fels ist nicht wie ein Fels, nicht wie unser Fels. Das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Also wenn Nicht-Christen, wenn Ungläubige sehen, dass wir Gottvertrauen haben, selbst in unmöglichen Situationen, dann merken sie, ja, was ist das für ein Gott, an dem sie da hängen, der ihm diese Zuversicht gibt. Ich habe mal von einem Missionar gehört, der ist zu irgendeinem Eingeborenenstamm gegangen und hat dort sein ganzes Dienstleben verbracht und hat nicht eine Bekehrung erleben dürfen. Und am Ende ist er gestorben, ist krank geworden und ist er gestorben. Und dann wurde dort wieder ein Missionar hingeschickt, so ein Nachfolger, die Stelle musste wieder besetzt werden. Der fängt seinen Dienst an und quasi so fast vom ersten Gottesdienst an gibt es eine ganz große Erweckung in diesem Dorf. Und dann hat er natürlich sich gefragt, was ist denn hier los? Und warum hat denn mein Vorgänger das nicht geschafft? War der so schlecht oder was war das Problem? Und hat die Leute gefragt und sie haben gesagt, ja, der hat uns das immer die ganze Zeit vom Evangelium erzählt. Aber woher sollten wir denn wissen, ob das wirklich stimmt, ob es wirklich trägt, ob es wirklich hilft? Aber als er dann krank geworden ist und dort vor sich hingelitten hat und gestorben ist, aber nicht losgelassen hat von seinem Gott, festgehalten hat bis zum Ende im Glauben, da haben wir gesagt, da muss wirklich was dran sein. Der dritte Strom des lebendigen Wassers, der von uns ausgehen soll, das ist unser eigenes Wesen und die Einstellung zum Nächsten. Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn deine Beziehung zum Nächsten so geprägt ist, dass du der bist, der langmütig ist, der freundlich bleibt, der geduldig ist, der hilfsbereit ist, der sich selbst beherrscht, auch wenn es mal hart auf hart kommt. Wenn du so bist, dann ist das ein Quell, dann ist es ein Zeugnis. Warum ist der so anders? Der vierte Strom, das sind die Werke der Nächstenliebe, die wir tun sollen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und was dann machen? Eurem Vater im Himmel preisen. Erst der Petrus schreibt in seinem ersten Brief sogar, selbst wenn sie euch verleumden, selbst wenn sie gegen euch kämpfen, müssen sie notgedrungen durch euer Zeugnis Gott loben. Wenn sie sehen, wie ihr seid, was für gute Werke ihr tut. Der fünfte Strom, das ist unsere Zunge, das sind unsere Worte. Was gehen für Worte von uns aus? Wir wissen das, mit unseren Worten können wir viel Schaden anrichten. Aber auch viel Gutes. Unsere Zunge hat Macht, wir können viel Gutes damit tun. Sprüche 18, Vers 4, die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser. Ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Die Worte eines gottesfürchtigen Mannes natürlich. Sprüche 10, Vers 11. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Wie wir zu anderen reden, das kann zur Quelle des Lebens werden. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. Also ich habe keine goldenen Äpfel in silbernen Schalen zu Hause, ist mir dann doch ein Ticken zu kitschig. Obwohl ich so Zeug auch mag, wer bei mir zu Hause war, weiß das, aber das ist etwas Herrliches. So ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Die Leute haben doch heute kaum noch Worte für all das, was passiert. Und wenn wir dann kommen und das rechte Wort zur rechten Zeit sprechen, das ist eben wie Wasser auf dürres Erdreich. Und manchmal ist die Not so groß, dass wir keine Worte mehr haben. Aber wir haben ja das Wort Gottes. Das ist der nächste, der sechste Quell, der von uns ausgehen soll. Gottes Wort aus unserem Mund. Gottes lebensspendender Geist wirkt durch Gottes Wort. Am Anfang der Schöpfung, Gott hat geschaffen durch sein Wort. Geist war über der Schöpfung. In der Neuschöpfung durch den Geist. Also das ist dieser Zusammenhang. Gottes lebensspendender Geist wirkt durch Gottes Wort. Das ist ein mächtiges Wort. Dann lesen wir Jesaja 52. Wie lieblich sind auf den Bergen
die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Schon die Füße, also das Geräusch, was die Friedensboten machen, ist etwas Liebliches, etwas, wo das Herz aufgeht. Stellt euch mal vor, die Großen kommen zusammen der Welt und verhandeln und dann wird tatsächlich Frieden geschlossen für die Ukraine. Und jetzt wird die Delegation losgeschickt. Die sollen dort den Frieden verkünden. Wir haben jetzt Frieden und du gehörst mit dazu. Du gehst dorthin zu den Menschen, die vom Krieg und von Leid und von Elend geplagt sind. Jetzt kommst du dort auf den Marktplatz und verkündest, es ist Frieden. Das ist natürlich, die werden dich umarmen. Und wir dürfen noch etwas Größeres tun. Wir dürfen den Frieden zwischen Gott und Mensch verkünden. Du gehörst zu der Friedensdelegation Gottes, die den wichtigsten Frieden überhaupt verkündet. Genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe, sagt Gott. Es ist ein mächtiges Wort. Und Jesaja 59, Vers 20, da steht, Gott wird diesen Erlöser schicken, Jesus Christus. Das Besondere an ihm, meine Worte habe ich in seinem Mund gelegt, dieses mächtige Wort, was wirklich Leben bewirkt. Aber es ist noch nicht alles. Schaut mal, wie der Vers weitergeht. Jesaja 59, Vers 21. Und meine Worte, die ich in deinen Mund, also in Jesus gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Auch von euch soll das Wort nicht weichen. Die Worte, die ich zu euch rede, sagt Jesus, sind Geist und sind Leben. Und Petrus sagt ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann fragen wir uns natürlich, wie können wir das machen? Wie können wir das umsetzen? Lukas 6, Vers 45, wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wisst ihr, wie Kinder reden lernen? Oftmals leider einfach nur durch ihre Eltern. Ein falsches Wort und die Sache ist gelaufen. Ja, das Kind wird immer wieder das so sagen. Ja, die Kinder lernen reden von den Eltern. Wir sollen von unserem himmlischen Vater reden lernen. Wenn wir uns mit seinem Wort füllen, dann wird dieses Wort aus uns herausfließen. Vielleicht nicht so, dass du dich immer hinstellst und sagst, ha, halt, stopp, Jesaja 43, Vers 2 und dann zitierst du. Ja? Aber wenn du mit Gottes Wort gefüllt bist, dann wird es deine Worte prägen. Da wird es dein Wesen prägen. Und auch die Gemeinde als Ganze soll ein Ort sein, wo Gottes Wort ausgeht. Joel 8, Vers 4, Vers 18. Und zu jener Zeit, sagt Gott, also wenn das Heil kommt, dann wird aus dem Haus des Herrn eine Quelle hervorbrechen. Das Haus des Herrn ist ja dann die Gemeinde. Eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Das Tal Sittim, das ist das Tal des Toten Meeres. Also aus der Gemeinde soll ein Quell hervorbrechen, der in dieses tote Umland kommt und dort Leben bewirkt. Der siebte Strom, der von uns ausgehen soll, ist die Vergebung. Wie ist denn der lebensspendende Strom Gottes zu dir gekommen? Durch die Vergebung. Gott hat dir vergeben. Das war das Mittel, wie du geistig wieder erweckt wurdest. Und wir dürfen auch vergeben. Wir können diesen Strom weiterleiten, indem wir anderen vergeben. Hier der Wolfgang Häde, ein Mitarbeiter von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, ist ja hier bei euch nebenan, den habe ich neulich getroffen. Er hat ja viel Verfolgung erlebt, unter anderem wurde ja sein eigener Schwager umgebracht, ne? 2007, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass da mehrere Missionare in der Türkei erstochen wurden. Und da gibt es auch ein Buch drüber, was der Wolfgang geschrieben hat. Und da zitiert er einige Zeitungen, türkische Zeitungen.
Und die Zeitungen schreiben so viel wie, ach so, ja, die Vorgeschichte ist, die Frauen, also die Witwen, haben dann offiziell den Mördern vergeben. In der Türkei. Und als Reaktion, da ging quasi eine Welle der Reaktion durchs ganze Land, aber die Zeitungen haben dann geschrieben, das, was die Frauen durch diese Vergebung bewirkt haben, für ein Zeugnis, das war viel mehr, als was die Männer vorher, die Missionare, versucht haben, im Klein-Klein dort die Leute zu erreichen. Das war das bewegende Zeugnis. Die Mörder, die wollten das Christentum bekämpfen, was sie dadurch bewirkt haben letztendlich. Was am Ende rauskam, war, dass umso ein größeres Zeugnis ausgegangen ist, ein Strom lebendigen Wassers, durch Vergebung. Der achte Strom, der von euch ausgehen soll, wir haben es gleich geschafft, das ist das Gebet, besonders das Fürbittgebet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Ungläubigen sprecht und die erzählen euch eure Probleme, wenn ihr dann sagt, pass auf, ich bete für dich. Habt ihr es schon mal erlebt, dass er gesagt hat, nein, danke, nein, ich möchte nicht? Okay, da ist einmal nicken, auch das kommt vor. Ich habe es noch nicht erlebt. Wenn ich dann sage, ja, ich bete, dann sagt keiner nein, ne? Ja, mach mal. Wir dürfen für andere beten. Und dann fragen wir uns, ja, was soll ich denn für die beten? Immer das Gleiche, Herr, segne sie, Herr, erbarme dich. Nimm das Wort Gottes und bete das, was du im Wort Gottes findest, für sie. Das Beste, was du machen kannst. Und der letzte Strom lebendigen Wassers, den ich jetzt hier aufführe, nicht, höchstwahrscheinlich nicht das Letzte, was von euch ausgehen wird, den ich hier aufführen möchte, es ist die Freude und der Jubel über Gottes Liebe und deine Rettung durch den Sohn. Freude und Jubel über Gottes Liebe. Der Geist Gottes bewirkt Freude in uns. Zusammenhang Jesaja 35. Also ihr merkt, ich zitiere ständig Jesaja, weil dort ständig von diesen Wasserquellen, von diesem lebensspendenden Wasser die Rede ist. Jesaja 35, da geht es auch um die Errettung. Und durch diese Errettung, die das Volk erfährt, entsteht Jubel. Und dann steht dort Jesaja 35, Vers 7, der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Unsere Freude über Gott und unsere Errettung wird wie ein Strom lebendigen Wassers für unsere Mitmenschen sein. 9 Ströme lebendigen Wassers. Und wisst ihr, wer weiß, an wie vielen Stellen Gott durch dich schon gewirkt hat. Vielleicht auch nur durch Kleinigkeit. Manchmal denkt man, oh, ich muss erst als Missionar irgendwo hin, ich muss erst was Großes schaffen. Durch kleine Dienste, durch Kleinigkeiten kann Gott dich schon lange gebraucht haben und Großes bewirken. Deshalb lasst uns Gott bitten, dass er uns füllt und gebraucht als Segenskanäle für andere. Paulus bittet ja im Epheserbrief, Gott, fülle uns mit deinem Geist, dass wir die Liebe Jesu in ihrer Länge, Breite, Höhe, Tiefe wirklich und wahrhaft erkennen. Und dann endet er, Gott wird uns weit mehr geben, als wir überhaupt verstehen oder erbitten können. Lasst uns Gott bitten, dass er uns füllt, sodass wir zu diesen Lebensquellen für andere werden. Amen.